glaube, es liegt gar nicht so an dem Problem, dass die jungen Leute keine Lust haben auszuprobieren, sondern weil immer erwartet wird, es muss perfekt sein, was rauskommt. Und das, aber diese Erwartungshaltung, die verhindert, dass was Neues entsteht.
Ich bin on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dieses Mal wird es eine ganz besondere Folge. Aber wie immer zuvor der Supporter und der ist Buffet Crampon. Buffet Crampon ist Europas größter Hersteller von Blasinstrumenten und eine Marke davon ist B&S. Die haben jetzt vor einem Vierteljahr eine neue Trompetenserie rausgebracht, die Personality-Serie. Und da haben drei namhafte Trompeter mitgearbeitet, nämlich Martin Hutter, Thomas Enderker und Benny Brown. Jeder von diesen drei hat sich eine Trompete auf seinen Spielertypen zuschneidern lassen, sodass es jetzt tatsächlich drei unterschiedliche Trompeten gibt. Ich durfte diese Trompeten jetzt im Rahmen des Trompeten-Total-Festivals ausgiebig testen und muss schon mal sagen, dass alle drei Instrumente hervorragend sind und wirklich super unterschiedlich. Also für jeden Spieler ist da was dabei. Und ich kann nur sagen, mir taugt persönlich die Benny Brown-Trompete am besten, aber welche jetzt zu euch passt, das müsst ihr selber rausfinden. Vom 24. bis zum 26. November trifft sich die ganze Vielfalt der Blasmusik auf der Messe Stuttgart. Die Blasorchestermesse Bravo bietet euch mit einem Dreiklang aus Ausstellungen, Workshops und Konzerte zahlreiche Möglichkeiten, eure Leidenschaft zur Blasmusik auszuleben. Ich werde auch vor Ort sein und werde ein Live-Podcast machen und würde mich sehr freuen, einige von euch zu sehen. Deshalb jetzt Tickets sichern unter www.messe-stuttgart.de/bravo. Mein heutiger Gast ist Corbinian Weber. Ich habe im Rahmen des Trompete Total Festivals die Möglichkeit gehabt, einen ganz großen Wunsch von mir endlich mal in die Realität umzusetzen, nämlich einen Podcast mit Live-Publikum zu machen. Und da Corbinian bei dem Festival war, hat er auch gleich zugesagt und hat und wir haben am Freitagabend vor Publikum diesen Podcast aufgezeichnet. Die Situation fühlt sich ganz anders an, als wenn man das unter vier Augen macht. Die direkte Rückmeldung des Publikums ist im Raum, es sind verschiedene Energien. Ihr werdet merken, es wird anders als sonst. Ich hatte auf jeden Fall total viel Spaß, war aber, glaube ich, auch ein bisschen nervös. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Die Tonqualität ist natürlich diesmal ein bisschen anders. Auch da werde ich jetzt nach und nach lernen, wenn es jetzt öfters Möglichkeiten dieser Live-Sachen gibt. Ich hoffe trotzdem, dass ihr diese Folge hört, weil die ist sehr, sehr hörenswert, denn Corbinian erzählt nicht nur, wie es bei La Brass Banda aussieht oder bei der Kapelle so und so, sondern auch von einem persönlichen Schicksal und wie sein Trompetespiel vielleicht am Scheideweg sogar auch mal stand. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß.
Zuzuhören. Für mich ist es tatsächlich ein bisschen neu, ungewohnte Situation, weil normalerweise bin ich immer nur in so einer Vier-Augen-Situation. Gucken wir mal, wie das wird und ob das so interessant ist, wie ich mir das denke.
Bin auch gespannt. Schade, dass so viele Leute hier geblieben sind. Ich dachte, die gehen jetzt irgendwie raus und trinken da die Freigetränke draußen oder Bar leer. Danke schon mal. Ja.
Ich möchte trotzdem meinen Gast, auch wenn er wahrscheinlich bekannt ist, kurz vorstellen. Er hat in Innsbruck Trompete bei Erich Rinner studiert und seine klassischen Engagements hat er unter anderem am Landestheater Innsbruck, dem Tiroler Festspielen Erl, dem Bozner Heidenorchester und dem Bundespolizeiorchester München. Aber eigentlich, glaube ich, kennt man den sympathischen Bayern. Eher aus Formationen wie der Kapelle So und So und natürlich Labras Panda. Herzlich willkommen, Corbinian Wieber. Im Podcast gibt es normalerweise eine Standardfrage, die ist heute ein bisschen schwierig, weil normalerweise frage ich immer, was war das letzte Stück, was du bewusst gehört hast. Jetzt bist du natürlich den ganzen Tag da, hast einen Workshop gemacht. Jetzt ist die Frage wahrscheinlich ein bisschen absurd. Deswegen habe ich mir gedacht, was ist das meistgehörteste Stück bei Spotify von dir?
Boah, ich glaube, es ist die Band Wolfpack. Kennt ihr wer?
Ja.
Und zwar hat Wolfpack eine Live-CD aus dem Madison Square Garden aufgenommen. Ich weiß nicht, wann die aufgenommen wurde, aber eigentlich mit ganz großem Abstand zu allem anderen mein Lieblings-CD, weil da ist musikalisch alles drinnen, was man braucht.
Kannst du kurz erklären für die, die es nicht kennen, was das für eine Band ist und was die machen?
Wolfpack. Also Band, ich glaube, sie kommen aus, ich weiß gar nicht, wo sie genau ist. Kanada? Amerika?
Ich dachte Amerika.
Unfassbar geile Live-Band und ich glaube, man sollte keine Worte darüber verlieren, sondern einfach anschauen. Wolfpack, man schreibt es V-U-L-F-P-E-C-K. Wolfpack, Madison Square Garden Live-Aufnahme, diese Aufnahme, die sollte man gehört haben. Das ist das Geilste an der Musik, finde ich, was es gibt. Es sind zwar keine Trompeten dabei. Musikalisch totaler Irrsinn.
Okay, dein Workshop hieß ja heute Üben für Faule.
Ja.
Du hast zwar heute schon so ein bisschen erklärt, dass das ja eigentlich ein bisschen rattenfängermäßig war, dass sich viele da anmelden, aber wie kann man denn als fauler Über auf dem Oktoberfest, was du ja jetzt auch gespielt hast, durchhalten? Also wie kriegt man als fauler Über genug Ansatz dafür?
Naja, wenn ich sinnvolles Üben genommen hätte, dann wäre keiner kommen wahrscheinlich. Eigentlich ist schuld der Tobi, der Veranstalter vor dem Festival hier, weil der wollte unbedingt, dass ich meinem Kurs da einen Namen gebe. Und dann habe ich so ein paar Vorschläge gebracht, aber die waren alle langweilig und dann haben wir irgendwie was Lustiges gebraucht. Und da ich meistens meine Sachen, die ich so mache, irgendwie einen lustigen Namen gebe, habe ich mir gedacht, nehmen wir es Üben für Faule. Aber ich habe das im Kurs gleich aufgeklärt, dass das, also faul und Trompete spielen, das funktioniert nicht. Also das geht gegeneinander auf. Es ist eher so ein bisschen darum gegangen, wie soll ich sagen, ich hab zwei Jahre oder ein paar Jahre lang in zwei verschiedenen Bands gespielt gleichzeitig und war ziemlich viel unterwegs und habe in der Zeit viel Gedanken gemacht, welche Übungen mich einfach mit irgendwie weiterbringen, ohne dass man wahnsinnig viel Zeit in seinem Übekeller verbringt. Und ja, ich habe damals so Listen gemacht, habe mir aufgeschrieben, diese Übung ist gut, diese Übung ist albern, diese ist super, diese ist völliger Mist. Und ja, ich habe halt quasi heute das Ergebnis präsentiert.
Aber reicht das, also auf deine Oktoberfest-Erfahrung nochmal zurückzukehren, hat es gereicht, dass du durchgehalten hast?
Nein.
Warum?
Ja, ich habe beim Menzelsepp gespielt, ich weiß nicht, ob der Menzelsepp ein Begriff ist und Menzelsepp ist Blasmusik mit. Ja, ich bin gewohnt, dass ich irgendwie so zwei Stunden irgendwie Vollpower gebe und das ist schon irgendwie anstrengend, aber dass acht Stunden sind, das ging an die Substanz vor allem nach drei, vier Tagen.
Hast du dann jetzt einen Übertipp, wie man acht Stunden Vollgas durchhält oder gibt es da nichts?
Acht Stunden Vollgas im Keller üben.
Okay. Ich versuche im Podcast immer so ein bisschen rauszufinden, warum jemand so ist, wie er ist und warum er das tut, was er tut. Und ich glaube, das hat ganz viel auch mit der Kindheit zu tun. Wie kam bei dir Musik ins Leben?
Also beide Eltern von mir, glaube ich, wissen nicht, wie Noten ausschauen. Vielleicht die Mama. Es war eher so, ich bin aufgewachsen mit einem Kumpel, also mit meinem Großcousin. Und eigentlich waren wir wie Zwillingsbrüder damals und der große Bruder von dem hat gesagt, er will Trompete lernen. Und ich kann mich an die Situation erinnern, das war damals, wir waren so auf der Wiesn bei uns da, in Niederaurach. Und ich habe gesagt, ich mag auch. Und dann war es zufällig so, dass der Nachbar von mir, wo ich aufgewachsen bin, gerade bei der Musik aufgehört hat. Und es war ein Flügelhorn frei. Und ich war, glaube ich, 6 oder 6, vielleicht Anfang 7. Und dann hatte ich das Flügelhorn und dann ging es los.
Das heißt, wenn eine Klarinette umgelegen wäre, würdest du jetzt nicht hier stehen?
Vielleicht wäre ich dann eine Klarinette total. Ich weiß nicht, aber... Also ich mag das Instrument schon sehr gerne, das ich jetzt spiele.
Okay. Wann kam für dich die Entscheidung, dann zu sagen, okay, das gefällt mir so gut, dass ich studieren will?
Das war tatsächlich mein Lehrer, der Thaler Helmut. Liebe Grüße an Helmut, vielleicht gehört er ja zu. Und zwar, der hat mich mit 15 oder 16 auf einen Kurs geschleppt vom Malte Burwa. Und da hatte ich in der Pause so die Trompeten ausprobiert. Und ich habe ja bis dahin nicht gewusst, was eigentlich so auf einer Trompete möglich ist. Also ich habe das dann gehört beim Malte, was der da so rausbringt. Das war natürlich als 15-Jähriger, der bis dato nur Gottlieb Weißbach und Peter Moser gehört hat, schon ziemlich beeindruckend. Und der hat zu mir gesagt, ob ich bei ihm studieren möchte. Und da habe ich gesagt, what? Ja. Und eigentlich, glaube ich, war das so der Startschuss. Ich war dann 2 Jahre bei Malte, so Jungstudent war jetzt übertrieben. Ich bin alle 2 Monate so zu ihm zum Unterricht gefahren und hatte einen Lehrer im Zillertal, den Flörl Martin. Genau, und dann habe ich so 2 Jahre die Methode von Malte aus gemacht. Und so die Engagements wurden dann immer mehr. Und ich hatte immer so ein bisschen ältere Musikkollegen, zuerst Tanzmusik und dann klassisches Blechbläserquintett. Und eigentlich habe ich so mit 16 so 50 Konzerte im Jahr gespielt. Und dann, ja, dann war es irgendwie, bin ich so reingerutscht.
Dann macht man einfach weiter, was man die ganze Zeit gemacht hat. War dir zu dem Zeitpunkt klar, was es heißt, Profimusiker zu sein? Oder hast du dir vorgestellt, es geht so weiter?
Ach, ich glaube, das ist mir heute manchmal noch nicht bewusst. Das war es nicht. Also, ich habe unfassbar viel Spaß am Trompete spielen gehabt oder am Musik machen generell. Und ja, dann irgendwann war es dann so, dass ich sau viel gespielt habe in der Schulzeit schon und dass die Schule eher so, ja, das war nicht so das größte Hobby. Und eines Tages hat es in der Schule so einen komischen Vorfall gegeben, den muss ich jetzt da gar nicht ausführen. Auf alle Fälle habe ich meinen Vater angerufen und gesagt, Papa, ich glaube, wir müssen auf Nacht uns zusammensitzen. Ich habe was zum Besprechen mit dir. Und dann habe ich ihm gesagt, entweder du unterschreibst mir jetzt, dass ich die Schule abbrich, weil ich habe da vorher einen Rimmer schon angerufen, wo ich bei ihm studieren könnte. Und der hat gesagt, ja, es würde gehen. Aber ich muss das mit meinen Eltern klären. Und dann habe ich das hat eine Viertelstunde gedauert, habe ich meinem Vater klar gemacht, du, ich darf jetzt Musik studieren und wenn das nicht hinhaut, dann mache ich das Abi nach, okay. Und ja, er hat ja gesagt.
Abi hast du bis heute nicht?
Nö.
Das ist ja alles gut gegangen. Wie blicken die heute auf deine Karriere zurück?
Da musst du selber fragen. Ich glaube, das passt schon.
Okay.
Aber mein Vater kann mit Musik nicht ganz so viel anfangen, aber ich glaube, er ist froh, dass das läuft, so wie es läuft.
Okay. Der Name Erich Rinne ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen. Ich habe gesehen, irgendwo gibt es ein Zitat von dir, wo du sagst, er hat mich nicht nur das Trompetenspielen gelehrt, sondern 6 Jahre auch das Leben. Was meinst du damit?
Ja, er hat uns einfach beigebracht, dass zum Musiker-Dasein auch ein bisschen Disziplin gehört. Und das verfolgt mich schon irgendwie nach wie vor, weil natürlich sind wir mit Brassander, glaube ich, Band, die wo irgendwie so sehr lustig wirken und so, aber die Disziplin dahinter und das Probenarbeit und das Selbstüben daheim, das gehört einfach dazu. Und das hat man der Erich schon wirklich sehr nahe. Also er war eher so der klassische Orchestertrompeter, der wo uns so ein bisschen darauf vorbereitet hat, was ist wichtig im Orchesterjob. Fürs Orchester war immer zu schlecht, das wollte mich keins. Aber der Punkt Disziplin ist, glaube ich, als Musiker nicht zu unterschätzen. Und dass man es einfach ernst nimmt, das, was man macht.
Wie würdest du rückblickend dann jetzt deine Studienjahre beschreiben?
Oh Gott.
Ich habe nicht gesagt, dass es hier einfach wird.
Nein, das ist interessant. Ach, es war natürlich anfänglich schon irgendwie krass, weil ich bin aus dem Dorf, wo ich gekommen bin, wir haben recht früh so eine eigene Musik gehabt. Also die anderen, mit denen ich angefangen habe, die waren sehr engagiert und denen habe ich eigentlich auch sehr viel zu verdanken. Die haben letztendlich die Gruppe zusammengestellt, haben Noten zusammengestellt, haben mir dann damals waren es noch Kassetten gegeben und war irgendwie so mein Ansporn war immer so, gar nicht so die Sachen von meinem Trompetenlehrer damals zu üben, sondern es musste einfach, also ich habe die Gottlieb Weißbacher Sachen so lange geübt, bis sie so gelungen haben, bis sie auf der CD waren. Oder Kassette. Und ich glaube beim Studium, wie ist das dann weitergegangen? Das war anfänglich schon gar nicht so leicht, weil ich mit der klassischen Musik gar nicht so viel anfangen habe können. Also das, man meint, man wird Musiker oder man fängt jetzt zum Studieren, aber was das genau bedeutet, das war mir eigentlich nicht bewusst. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich bei so einem Workshop beim Hans Gansch und dann habe ich Heidenkonzert gespielt. Und dann war er gesagt, ganz leibend, super, aber das Alpenländische musst du draußen lassen. Und für mich war jede Achtel gleich. Da habe ich ziemlich zum Kämpfen gehabt, weil ich mit klassischer Musik, also wie ich zum Studieren angefangen habe. Ja. Klassische Musik habe ich eigentlich nur kennt, weil ich durchs Quintettspielen Canadian Brass ganz viel gehört habe. Und so mit der eigentlichen klassischen Musik habe ich überhaupt nichts am Hut gehabt.
Du hast gesagt, du warst nicht gut genug für Orchester, also die Latte, wo du ja zumindest Aushilfsjobs hattest, ist ja lang genug. Aber bist du im Nachhinein froh, dass das nicht geklappt hat?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin rückwirkend ganz froh, dass das so ist, wie es gerade ist, weil ich unfassbar viel Spaß mit der Band habe. Wie es jetzt im Orchester an und für sich, also diese Orchesterjobs, die ich gemacht habe, und ich, wenn man so coole Werke von Mahler oder von Strauss spielt, dann ist Trompeter sein schon ganz schön cool. Also mega sogar. Aber wie es generell als Trompeter in einem Orchester ist, da kann ich jetzt leider keine fundierte Ausgabe geben, weil ich es nie erlebt habe.
Okay. Wir haben gestern schon so ein bisschen gesprochen und du hast mir eine Episode erzählt und du hast gesagt, ich darf dich darauf ansprechen und ich finde es eigentlich ganz, ganz schön, dass du darüber sprichst. Du hattest, ich glaube, 2011 einen Unfall und bist bläserisch eingebrochen. Kannst du uns so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, was da so los war, was passiert, also was bläserisch passiert ist?
Ja, ich bin quasi auf die Schnauze gefallen. Ich hatte so einen Cut, also hier so komplett offen. Und ich hatte damals so eine Band, da haben wir schon so ähnliche Sachen wie jetzt mit Brass Banda gemacht. Und der Unfall war, das müsste so 11., 12. August rum gewesen sein. Und am 27. August hatten wir eine Fernsehaufzeichnung im Bayerischen Fernsehen. Und das wollte ich natürlich unbedingt machen. Und dann ist Folgendes passiert, ich habe quasi gewartet, bis es zum Bluten aufhört und das einigermaßen verheilt ist. Und habe dann mit Schmerztabletten angefangen zu spielen, sodass ich halt diese scheiß Fernsehaufzeichnung spielen konnte. Und ich habe es dann auch gemacht. Bin zwar bloß bis zum E2 gekommen, also alle Trompeter wissen, das ist nicht wahnsinnig hoch. Aber ich war damals froh und ich habe das Stück irgendwie so getraut, dass das gegangen ist. Ja, und dann ist das weitergegangen. Dann habe ich, wie gesagt, immer schon eigene Gruppen gehabt. Dann habe ich 2 Wochen Oktoberfest gespielt, Tanzmusik, auch so wie ich wollte. Dann ist weitergegangen, Weihnachtskonzerte mit dem Quintett, das haben wir dann auch so hingedreht. Also ich habe 5-6 Monate irgendwie gespielt, dass halt der Ton rauskommt. Und habe mir dann komische Sachen angewandt zum Spielen und eigentlich konnte ich nicht mehr Trompete spielen. Also es ist davor ziemlich alles gegangen und dann halt nichts mehr. Und das, ja.
Ja, du hast gestern gesagt, du warst kurz davor, komplett aufzuhören.
Ja, da hat es eine lustige Szene dann gegeben. Oder ich war mit Kumpels eine Woche beim Tourengehen in der Schweiz, beim Skifahren. Und das war so die Woche, die ich mir so selber genommen hat, zu überlegen, lass es jetzt oder machst weiter. Und eigentlich wollte ich dann irgendwie aufhören und dann irgendwie beim Papa irgendwie in die Firma mit einsteigen. Und in dem Moment hat der Stefan damals angerufen, ob ich Zeit hätte, dass wir uns auf ein Bier treffen. Und er hat gesagt, nein, ich bin gerade schlecht, ich bin gerade in die Schweizer Berg. Dann hat er gesagt, ja, macht's kurz, habe ich Bock, bei das Band mitzumachen. Und dann habe ich gesagt, oh, ich rufe zurück. Und dann bin ich weitergegangen und dann habe ich das die anderen gesagt. Und irgendwie war das eigentlich von vornherein klar, dass natürlich, was gibt es als Trompeter, als Trompeter in meiner Ding. Weil ich ja immer so ein bisschen ausprobiert habe, was gibt es denn Geiles als damit zum Tor. Und dann hat mir Marco Pirobon so geholfen. Also ich hab wirklich nicht mehr spielen können. Ich habe beim Erich zwar viel gelernt, aber heute aus der Misere bin ich nicht rausgekommen. Und dann war ein Kumpel von mir, der Meier Tobi, mein bester Studienkollege eigentlich, der hat bei Marco studiert. Und der hat gesagt, fahr mit zu Marco. Und der hat sich da wirklich 4 Stunden Zeit genommen. Danke nochmal. Und hat mir irgendwie einen Ausweg gezeigt oder Übungen gesagt, wie ich habe seit langem die Nummer nochmal angepackt. Und ja, jetzt ist so, wie es ist.
Wie unterscheidet sich jetzt dein Üben zu den Studienjahren, zu dem, was du jetzt oder nach der Krise tust?
Ja. Das ist eine gute Frage. Nein, der Marco hat mir einfach irgendwie gezeigt, wie ich in das Gerät reinblasen muss, dass irgendwie dementsprechend was rauskommt. Und ich habe damals so 1,5-2 Jahre lang alles immer auf diese scheiß Narbe da irgendwie geschoben. Es geht nicht, okay, die Narbe ist schuld. Und ich habe auch irgendwie keine Übungen für mich gefunden, dass das irgendwie besser geworden ist. Und was er genau gemacht hat, keine Ahnung. Es war, ich glaube, um 9 Uhr getroffen und um 1 bin ich von dem Konservatorium in Bozen raus und dachte, passt.
Vielleicht sollte ich ihn das vorholen, damit er es.
Er kann sich nicht mehr erinnern, ich habe ihn schon gefragt. Nein, es war einfach irgendwie ein bisschen anderer Zugang. So. Vor allem was Vorstellung beim Sound. Wie ich da reinblase, was ich für Übungen machen soll, was ich halt in mir selber machen muss, dass es wieder geht. Und dann hat es auch irgendwie keine Ausrede mehr gegeben.
Ja, glaubst du, dass das vorher eigentlich viel mehr Kopfsache war als tatsächlich Narbe?
Das zweite Jahr der Krise mit Sicherheit. Aber es ist so, die Narbe ist ja immer noch da, aber ich weiß, dass es schwingt. Also wenn man Luft gibt, dann geht es ja. Das große Thema Luft, glaube ich, uns.
Genau, Stefan Dettel ist ja schon gefallen. Du bist dann bei der Brass Banda eingestiegen. War dir klar, was da trompeterisch wirklich auf dich zukommt? Also dieses 2 Stunden Vollgas geben?
Nö, überhaupt nicht. Das, ja, also ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, was wir da machen, aber es ist schon 2 Stunden Vollpower, Stoff reinhusten, was geht, und halt mit seiner Seele den Saal füllen, eigentlich.
La Brass Banda ist ja schon eine der erfolgreichsten Gruppierungen, die wir so in der Bläserszene haben. Wie hat sich dein Leben seitdem verändert?
Mein Leben?
Ja, weil ihr tut ja viel, es ist ja, ihr habt auch nicht gerade wenig Publikum. Das hält ja schon so Popstars in der Szene.
Nein, ich glaube nicht. Also, ich glaube, das Coole bei unserer Band ist, dass wir es einfach nicht wegen Fame oder wegen irgendwas machen, sondern weil wir sind immer noch, also nach was gibt es jetzt die Band, 13, 14 Jahre oder so, wir sind ja immer noch froh, dass wir das machen dürfen, was wir da machen. Wir haben unfassbar viel Spaß dran und arbeiten akribisch an Rhythmus, Groove, Soundgeschichten. Und mein, das Coole ist wirklich, dass wir uns, glaube ich, nicht zufrieden geben mit dem, wie es gerade ist, sondern dass man akribisch immer weiter arbeitet. Und letztendlich ist das auch der Punkt, der unfassbar viel Spaß macht. An Kleinigkeiten zu arbeiten, vor allem was Rhythmus und Groove betrifft, das sind wir halt draufgegeben. Es gibt so dermaßen viele Blechbläser aus Hommels, die super geil perfekt intonieren und perfekt spielen. Wir spielen, glaube ich, das Wort perfekt ist ja ein bisschen schwierig, aber wir arbeiten auf alle Fälle ständig bei uns. Also es gibt keinen Soundcheck, wo man einfach nur so einen Soundcheck macht. Man spielt rein, ob das Mikrofon funktioniert, wie es klingt, sondern es wird eigentlich eher der Soundcheck dazu hergenommen, dass man an gewisse Sachen bastelt. Und das hält Feuer am Rennen und macht unfassbar viel Spaß.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für einen weiteren Supporter und das ist Lungentrainer.de. Ich freue mich riesig, dass der Onlineshop Lungentrainer.de mit an Bord ist, denn ich benutze schon seit meinem Studium einige Produkte daraus, um meinen Luftfluss besser zu trainieren. Lungentrainer ist schon 17 Jahre im Bereich des Atemtrainings tätig und ist Europas größte Auswahl an Lungen- und Atemtrainer. Sowohl im medizinischen als auch im privaten Gebrauch. Ich möchte euch zwei Geräte ans Herz legen und das ist der Power Breathe Plus, ein inspiratorischer Atemmuskeltrainer, quasi die Hantel fürs Zwerchfell und den neuen expiratorischen X1. Bei beiden Produkten atmet man gegen den Widerstand. Natürlich findet ihr auf der Seite noch viele weitere hilfreiche Tools, um die Luft und den Luftstrom zu trainieren, separat vom Instrument, sodass ihr das dann auch gut übersetzen könnt. Den Link packe ich euch in die Shownotes.
Du hast in irgendeinem Podcast mal gesagt, ihr spielt nicht von Auftritt zu Auftritt das Gleiche, sondern es ist schon noch so ein bisschen improvisativ.
Das würde ich so unterschreiben. Also natürlich gibt's irgendwelche Abfolgen von den Songs und. Aber bei uns ist es schon so, dass wir versuchen, dass wir uns immer auf die Situation darauf einstellen, einzustellen. Wie reagiert das Publikum gerade? Sind die gerade so, brauchen es mehr? Ist es zu brutal?
Also es man könnte auch langsamer, also weniger, wenn es zu brutal ist?
Ja, wenn du wüsstest. Okay. Nein, also manchmal ist es wirklich so, dass man Angst auf der Bühne haben muss, dass es jetzt gleich die Köpfe einschlagen da unten. Und dann probiert man es halt ein bisschen anders zu machen. Also situationsbedingt angepasst.
War das schon?
Was dann jetzt da genau passiert, das passiert intuitiv.
Okay, aber warst du schon immer so ein intuitiver, improvisatorischer Spieler oder ist das auch erst mit der Band gewachsen?
Nein, ich glaube, das wollte ich immer schon. Ich glaube, das hat immer schon den Reiz an der Musik für mich ausgemacht. Und mal wieder bei der Orchesterfrage wäre, ich weiß nicht, ob das so das Richtige für mich gewesen war.
Bei der Brassbande sowieso, das ist improvisativ, hast du gesagt, bei Kapelle so und so habt ihr auch alles auswendig gespielt. Ich weiß, du gibst auch mit deinem Kompagnon Jörg auch Workshops, wo es auch um auswendig spielen geht und so. Glaubst du, das wird zu wenig gemacht mittlerweile?
Definitiv. Also bei uns als Buben schon angefangen, dass wir, wenn wir irgendwo mit der großen Kapelle gespielt haben, dass wir halt danach irgendwie beim Wirt zusammengesetzt sind und dann haben wir halt ausprobiert. Also mir ist alle zwei Wochen vom Wirt daheim das Mundstück weggenommen worden, weil es zu viel war. Aber es hat da bestimmt ganz grauenhafte, schreckliche Momente gegeben, aber da ist bestimmt da irgendwas Cooles entstanden. Und für die ganze Szene bei uns daheim war das cool, dass das so passiert ist, dass wir die Gelegenheit hatten, dass wir was ausprobieren und glaube, es liegt gar nicht so an dem Problem, dass die jungen Leute keine Lust haben auszuprobieren, sondern weil immer erwartet wird, es muss perfekt sein, was rauskommt. Und das, aber diese Erwartungshaltung, die verhindert, dass was Neues entsteht.
Wie könnte man das mehr fördern? Also hier sitzen ja bestimmt auch Dirigenten, Lehrer, Lehrerinnen. Wie könnte man das fördern, dass mehr wieder auswendig gespielt wird?
Indem man die jungen Leute einfach machen lässt. Oder dass man es vielleicht da mit der, wenn man jetzt ein Dirigent hier ist oder so, einfach ausprobiert. Also wir erleben oft bei den Kursen, wenn man sagen soll, jetzt haben wir die Notenstände weg, jetzt spielen wir irgendwas. Dann gibt es nur noch ganz große Fragezeichen. Und dann sagt man, okay, wir einigen uns auf eine Tonart, dann erklärt man halt das. Also bist du selber Musiker, du weißt ja. Dann sagt man, okay, macht man diese und diese Stufe und erklärt man kurz, um was geht es da jetzt. Diese Töne hat es zur Verfügung. Und das, die erste halbe Stunde ist meistens so, dass jeder völlig ängstlich da hockt und keiner traut sich. Und nach einer halben Stunde, wenn jeder diese 5-6 Töne findet, die wo er spielen darf, dann hat jeder die größte Gaudi, die es überhaupt gibt. Und dann macht man das 2-3 Stunden weiter und dann plötzlich entsteht was. Jeder hat totale Gaudi am Spielen, so eine Gaudi, wie er noch nie gehabt hat. Also nicht, dass ich jetzt glaube, dass mit Notenspielen nicht auch so eine Gaudi entstehen kann, aber ich glaube, so das ganz freie Spielen, das macht man einfach nicht. Weil man erstens nie die Gelegenheit hat und zweitens, weil man auch nie auf die Idee gebracht wird, dass man es mal macht. Und so bei so und so war es ja damals, wir haben angefangen, alles ist aufgeschrieben und schön auch Noten gespielt. Aber richtig, richtig geil ist erst geworden, wenn wir dann die Sachen auswendig gelernt haben und dann einfach aufeinander gehört haben. Weg von den Notentext, zusammenhören, vorhin schauen, was daraus passiert. Und genau, das ist für mich ein ganz wichtiger Teil beim Musikmachen.
Also erstens, ich habe ein neues Workshop-Format für nächstes Jahr, auswendig spielen. Zweitens habe ich eine provokative These, wenn ich das höre. Könnte das daran liegen, dass viele Musiklehrer, Lehrerinnen klassisch ausgebildet sind und gerade in der Klassik mehr Wert drauf gelegt wird, dass genau das gespielt wird, wie es da steht?
Der Punkt, ja. Ich glaube, ich stelle auch eine provokante These auf. Ich glaube, die wenigsten wissen, wie viel Spaß es macht.
Das mit Sicherheit. Aber wenn du dein Studium jetzt nochmal anguckst, wie viel Momente gab es im Studium? Nicht das, was du außerhalb gemacht hast, sondern tatsächlich im Studium, wo es ums freie Musizieren ging.
Keinen.
Schade.
Ja, stimmt. Stimmt. Ich glaube, so Momente gibt es. Ich habe nicht Jazz studiert, aber ich kann mir vorstellen, dass es eher im Jazzstudium irgendwie vonstatten passiert. Und selbst da ist man ziemlich an Liedsheets gebunden, was ich so mitgekriegt habe. Ich glaube, das frei auswendige Musizieren findet entweder zu Hause statt mit Kumpel oder eben nicht. Und da muss man sich vielleicht selber die Fragen stellen, will man das oder will man es nicht? Und bestimmt sind die ersten 10 Treffen, wenn man sagt, ich will das jetzt angehen, ein totaler Bockmist. Aber ich bin ein Verfechter, dass man so spielt, wie man singt. Also wenn man singt, man kann singen, ohne dass man Noten hat. Und ich finde, man sollte Trompete spielen, auch ohne dass man Noten, also können, ohne dass man Noten hat. Und es ist einfach Learning by Doing, man muss es einfach nur machen. Es ist keine Kunst nicht.
Okay, wie wäre jetzt der erste Tipp für dich, wenn hier sich jetzt 3 finden, die morgen sich noch treffen wollen beim Frühstück und sagen, wir machen mal. Also, wie fängt man denn an?
Sucht euch einen Popsong und spielt zwar die Bassline nach. Und wenn ihr die Bassline alle drauf habt, dann überlegt, ob man auf die Bassline vielleicht eine Melodie draufsetzt. Und wenn die Melodie drauf ist, dann kann man eine Begleitung dazu machen und dann geht es eh dahin.
Also auch wieder viel hören.
Ja, Musik ist doch hören. Also wenn, manchmal ist es auch irgendwie so, was mir auffällt beim Spielen so, oder beim Zuhören, dass ganz viele zwar Musik spielen, aber nicht zuhören, was sie gerade machen. Also es darf Ich bin Fußballer und ich schaue nur nach vorne.
Ja.
Bringt ja auch nichts.
Aber ich glaube, das ist leider oft so. Sonst würde es nicht so Bücher wie Probenmethodik geführtes Führen geben. Dann fängt es genauso an mit Aufmerksamkeit 1, ich höre auf mich. Aufmerksamkeit Stufe 2, ich höre auf den Nachbarn.
Da bist du belesener als ich.
Mein nur, aber wenn das so natürlich werden müsste, bräuchte es ja diese Bücher nicht. Ich würde gerne noch ein bisschen zu Lars Brachmann kommen. Du hast, ich habe ein bisschen recherchiert, du hast 2021 schon mal einen Podcast gemacht. Weißt du gar nicht mehr, gell?
Beim Schiffko.
Nee, den Drum Talk.
Ja.
Warum
ja,
da ja, wieder bei einem Drum Talk sind, weiß ich bis heute nicht. Aber
ja.
War so. Auf jeden Fall, da war eine wunderschöne Frage. Da war nämlich Tradition versus Veränderung und ihr solltet euch einschätzen von 0 bis 10 und ihr habt euch genau in die Mitte eingeschätzt. Ist das heute immer noch so?
Boah, das ist echt eine schwierige Frage. Also, wie war das? Tradition ist 1 und
Veränderung ist 10.
Ja, wahrscheinlich sind wir eher so zwischen 5 und 10 irgendwo. Also, ich glaube, bei Brass Banda ist es einfach so, wir haben unsere Instrumente. Wahrscheinlich wollten wir alle irgendwie Rockstars werden, aber Gitarre haben wir nicht können. Deswegen haben wir es mit Trompete und Tuba machen müssen. Und was ein großer Punkt bei Brass Banda ist, dass halt alle, die dabei sind, unfassbar viel Spaß an der Musik haben. Und zwar nicht nur an einer, sondern an verschiedensten Musiken. Das kann spanischer Hip-Hop sein oder bayerische Polka. Mhm. Und das Interessante wäre ja dann, oder irgendwie so ein Clubhouse-Mix. Und das Interessante wäre ja, wenn man das alles unter einem Hut bringt. Mit den Instrumenten, die man zur Verfügung hat. Und das sind ja bei uns die Blasinstrumente. Und das dann mit einem coolen Groove zu verbinden, das ist letztendlich das, was uns was gibt und uns Spaß macht. Und das versuchen wir noch so lange zu machen, wie es irgendwie geht.
Deine Antwort öffnet mir gerade eine Frage, die ich mir notiert habe und lange überlegt habe, ob ich sie stelle. Das wird jetzt ein bisschen politisch gleich.
Oh, trinke lieber nochmal.
Ja, trink mal. Die letzten Jahre gab es immer wieder Diskussionen der kulturellen Aneignung. Reggae-Bands dürfen nicht mehr so Reggae spielen, wenn sie nicht aus Jamaika kommen. Du sagst gerade, ihr vermischt verschiedene Dinge. Hattet ihr als Band jemals schon irgendein Problem damit? Also, dass ihr angefeindet worden seid und sagt, ihr dürft das nicht tun?
Ich habe nichts mitbekommen. Na? Aber ich hab auch eine lustige Sache gelesen, dass letzte Woche ist in Freiburg oder in irgendwo in Deutschland ein Didgeridoo-Konzert abgesagt worden, stimmt, weil der Stadtrat beschlossen hat, Didgeridoo ist kulturelle Aneignung. Und wenn du mich jetzt fragst, was ich davon halte, dann nix.
Gerne.
Nix. Und zwar gar nichts. Weil dann darf man es in Amerika nicht mehr Schuhplatteln. Und, also, das sollen wir doch machen. Also, wenn es ja nicht gefällt, ist so cool. Und wenn bei uns ja gerne Didgeridoo spielt, ich habe auch Zeit Didgeridoo gespielt. Das ist total geil, was es mit kultureller Aneignung zu tun hat. Ich verstehe den ganzen Begriff sowieso nicht. Warum nicht? Das ist doch genau das, was unsere Kultur ausmacht. Dass sie verschiedene Sachen treffen. Und die, also, kann ich doch nicht verbieten, sowas.
Ja.
Und wir sind. Nein, also wir haben da noch nie ein Problem gehabt. Das, also nicht, dass ich wüsste. Es ist eher komischerweise, wenn wir gerade bei kulturell irgendwie sind, wir werden in Bayern oft angesprochen, hey, was ist denn, wenn es hier im Cottbus oben spielst, da verstehen wir eigentlich doch nicht. Ja, ich verstehe eine spanische Reggae-Band auch nicht. Oder eine französische Reggae-Band verstehe ich nicht, aber ich höre es gern. Und mir ist es völlig scheißegal, was er da singt. Hm. Also wenn es Zamba ist, das ist...
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr auch schon Welttourneen gemacht habt und die ja doch sehr erfolgreich waren.
Ja, also wir wollten immer raus in die Welt. Das ist nur... Gott, wir sind in Lederhosen und spielen so diese traditionellen Instrumente bei uns, aber ich glaube, wir sehen uns schon eher als Red Pop Band. Nein, ich weiß nicht, wie wir uns sehen, keine Ahnung, aber wir wollen auf alle Fälle raus. Also, dass wir nur in Bayern spielen, für das sind wir nicht da.
Was war auf der Welttournee vielleicht das Land, wo am schwierigsten zu knacken war? Oder gibt es das bei euch nicht? Wir sind nach 5 Minuten alle dabei.
Das ist jetzt ein bisschen hochnäsiger, gell?
Nee.
Es ist eigentlich, ganz oft ist bei uns schon so, dass die Leute, die schauen die ersten 5 Minuten ein bisschen komisch, so oder 10 Minuten, was machen die da? Und dann stellen sie aber fest, dass wir das ernst meinen und dass wir es nicht verarschen wollen. Und also, was sehr lustig war, wir waren in Tokio und wenn dann in Tokio da die Leute mitsingen, Alarm, Alarm, Alarm.
Also, und nicht wissen, was sie singen.
Genau. Das ist direkt das Problem, aber das haben wir bei der Musik auch nicht. Also das ist, auf diese Sprachthematik werden wir tatsächlich nur bei uns immer irgendwie, wie sagt man, runter reduziert. Das ist, bei uns ist nicht die Sprache das Ausschlaggebende, bei uns zählt die Musik und da gibt es keine Grenzen.
Ja, und eure Energie, glaube ich. Also wenn ihr auf der Bühne seid, ist ja ab dem ersten Ton Energie da.
Im Idealfall ja. Also so soll es sein, ja.
Kommen wir nochmal ein bisschen zum Trompeterischen, dafür sind wir ja auch da. Wenn so ein du hast ja vorhin im Workshop erzählt, vor jedem Konzert machst du Atemübungen. Gibt es auch einen Cooldown, wenn du dich 2 Stunden blatt gespielt hast? Oder packst du das Ding ein und bist froh, dass du das überlebt hast?
Also wenn ihr jetzt platt vor dem Konzert bin?
Nee, danach. Also es gibt ja Spieler, die spielen sich aus lange Töne.
Also nein, dann mache ich nicht, nein.
Was denn?
Nein. Also ich spiele den letzten Ton und dann packe ich es für... Also normalerweise ich schaue, dass ich das Wasser noch rauslasse. Also dass ich mich jetzt da ausblase, nein. Also ich muss mich halt am nächsten Tag wieder einspielen, aber ausblasen, nein.
Schon mal ausprobiert? Vielleicht geht es dann schneller am nächsten Tag.
Ich habe schon mal ausprobiert, aber es ist. Man macht das. Und so, aber ich weiß, nach so einem Brassbandkonzert braucht man echt keine Übungen mehr machen. Da haben wir alles gemacht. Dann ist man einfach fertig. Und wenn ich nicht fertig bin, dann habe ich irgendwas falsch gemacht.
Zu wenig
Energie. Ja, ich war. Jahrelang der Meinung, wenn ich nachher am Brassbandkonzert nur eine gerade Note aushalten kann, dann habe ich irgendwie nicht alles gegeben. Und ja, das hat sich irgendwie so durchgezogen. Ich finde das wichtig, dass man. Die Leute zahlen einen Haufen Geld für so ein Konzert und ich finde, die sollen dann in den 2 Stunden auch alles bekommen, was man irgendwie in der Lage ist zu geben. Und das, ich glaube, so denkt. Ich habe jetzt eigentlich nur mit keinem drüber geredet, aber ich glaube, so denkt jeder bei uns. Mhm.
Wir haben jetzt schon ab und zu über die Kapelle so und so gesprochen. Kannst du ganz kurz erklären, was das ist für die, die es nicht kennen?
Gibt es denn, der die Kapelle so und so etwa nicht kennt? Ja, Kapelle so und so war ein Projekt mit dem Stefan Huber. Der hat damals auch Tour bei Brassbandern gemacht. Und es war einfach nur, weil, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich bin mit der Tanzmusik daheim groß geworden und ich habe eigentlich nie was anderes gemacht in Jugendjahren. Und der Huber, bei dem war es ähnlich. Und dann war man zwar ziemlich froh, dass wir so fette Konzerte mit Brassbandern machen dürfen, dass das so gut läuft, aber so das Ungezwungene einfach ins Wirtshaus gehen und spielen, das ist uns, hat uns irgendwie ein bisschen gefehlt. Und dann hat der Huber hat irgendwie so einen Franzlwalzer geschrieben und der Höglauer, der hat auch schon ein paar Sachen gehabt. Dann haben wir uns getroffen und dann haben wir geprobt und so ein Video gemacht und das auf Facebook damals gestellt. Dann war das relativ kurz, so bei, ich weiß nicht mehr, so 200.000 Aufrufe oder so. Und dann haben wir gesagt, das macht doch vielleicht Sinn, das weiter zu verfolgen. Und dann ist so und so entstanden, ja.
Und das gipfelt dann in so schöne Aufnahmen, da warst du noch dabei, beim Bayerischen Fernsehen in Heiden, dritter Satz, glaube ich, war es, gell?
Hummel.
Bei Hummel, Hummel, dritter Satz, zweistimmig als Tanzmusik.
Hummel mit Flügelwein.
Ja, wer sich das mal anhören will, lohnt sich.
Weiß nicht, ja.
Denkst du? Ich finde schon.
Genau, du bist das auf alle Fälle sehr, also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ja.
Das kam auch immer rüber, dass es eher um Energie und Spaß geht, als um nur Perfektion. Also muss jetzt irgendwie.
Ja, man muss auch sagen, so Gruppen, die perfekt spielen, gibt es ja auch wirklich genug. Also ich finde, es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viel Musik, die sehr perfekt ist. Aber halt in dieser ganzen Perfektion auch manchmal nicht so lebt. Und bei uns war so das Leben ein bisschen wichtiger bei so und so, glaube ich. Wir wollten es natürlich perfekt spielen und wir haben es natürlich auch oberperfekt gespielt.
Aber, keine Frage.
Das ist jetzt auch ein bisschen degradierend für die Perfekten an, gell? So wollte ich es jetzt auch nicht sagen. Der Anspruch bei so und so, glaube ich, war schon immer abzuliefern, aber das halt mit einer gewissen Portion an Spaß und auch Ironie. Was mich an dem klassischen Studium damals immer ein bisschen aufgeregt hat, war, dass es hat meines Erachtens nicht links oder rechts gegeben. Es hat nur diesen Weg gegeben. Du musst es so spielen, du musst diese Scheißstelle so spielen. Man hat 6 Jahre lang Leonore-Signale geübt und das hat nie gepasst. Genau. Und für mich beim Spielen ist halt oft so der Punkt, dass gerade wie ich jetzt im Moment fühle, so soll es sein. Das habe ich bei der Klassik nicht so gefunden und das habe ich aber bei Brass Banda und bei so und so absolut gefunden. Und das, ich glaube, das war ein großer Punkt, warum so und so dann entstanden ist.
Okay. Du bist viel rumgekommen in der ganzen Welt. Welcher Mensch hat dich am nachhaltigsten beeindruckt?
Der will jetzt kurz nachdenken.
Klar.
Ja, meine Frau.
Die guckt bestimmt zu.
Also musikalisch gesehen glaube ich tatsächlich der Stefan Tettel.
Warum?
Weil der Typ einfach jetzt, glaube ich, habe ich so an die 1000 Konzerte mit ihm gespielt und der ist schon krass, wie er auf der Bühne ist einfach. Also was der für Energie ausstrotzt und ich glaube, das war der. Ich weiß jetzt gar nicht warum, aber wenn du mir jetzt so direkt fragst. Okay. Und der Marco natürlich, weil er mir geholfen hat, dass ich das Trompetenspielen wieder lerne.
Was bringt die Zukunft für dich?
Es kommt auf. Ich hoffe, dass es noch ganz lang mit Brass Banda weitergeht. Und sonst hoffe ich, dass meine Kinder gesund sind und meine Familie gesund bleibt. Und sonst bin ich für alles offen. Also ich hab keinen festen Zukunftsplan. Also mein Plan ist, dass meine Musiksache so weitergeht, wie sie jetzt gerade ist. Dass ich noch ganz viele Sachen kennenlerne, dass ich noch ganz viele Länder bereisen darf. Das finde ich auch cool. Und sonst brauche ich keine großen Veränderungen.
Okay. Ich mache am Schluss immer so eine kleine Schnellfragerunde, du weißt das ja, als treuer Hörer. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst? Es darf auch nichts mit Musik zu tun haben.
Interviews, danke. Weiß ich gerade nicht. Was lerne ich gerade? Geduld mit kleinen Menschen zu haben.
Ganz kleine.
Ganz kleine, ja.
Ganz kleine. Verstehe. Welchen Film bzw. welches Buch sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Die Macht des Unterbewusstseins von Murphy.
Um was geht's da?
Um die Macht des Unterbewusstseins.
Es hätte ja auch ein Roman sein können.
Ich bin nicht so ein Romanleser. Es geht wie man sie mit positiven Gedanken einen schöneren nächsten Tag bescheren kann.
Machst du das? Also setzt du dich hin und visualisierst den nächsten Tag? Oder?
Ja, also da steht im Spiegel, steht drin, man soll sich im Spiegel anschauen und sagen, du bist der Beste, das mache ich jetzt nicht. Aber ich versuche schon.
Lässt du das deine Kinder machen?
Ja, ich versuche schon irgendwie ein bisschen positiv in die Zukunft zu schauen. Weil, und ich glaube fest daran, dass was ich heute denke, bis zum Morgen. Also, und wenn ich jetzt in ein Konzert reingehe und sage, das wird ja bestimmt scheiße, dann, was wird dann passieren? Also, manchmal, es gibt ja Tag, da hat man ein total scheiß Gefühl auf der Lippe oder im Körper. Und dann, du warst ja bei mir heute, ich liege mir dann auf dem Boden, dann mache ich meine Atemübungen und dann weiß ich, komme ich auf meinen Atem verlassen und dann haut es auch hin. Also, ich versuche schon ziemlich positiv in das Ganze reinzugehen. Und die steht in dem Buch drinnen auf 356 Seiten oder wie ich das heißt.
Also, oder die Kurzfassung von dir.
Ja, es ist eine sehr interessante Herangehensweise, wie man sein Leben irgendwie mit Gedanken ein bisschen besser machen kann.
Okay, gibt es noch einen Film?
Mein Lieblingsfilm? Big Lebowski. Nein, ich hab filmmäßig. Wirklich.
Okay.
Nein.
Eine Aufnahme, die man hören sollte, außer Wolfpack. Das ist immer die schwerste Frage für Musiker, ich weiß.
Lampen aus Bande. Ich finde tatsächlich die Kurzfilme, die ganz schief von Brass Bande, das ist nicht one. Sonst. Boah, das, wenn es mir heute schon ein bisschen, da bin ich nicht drauf vorbereitet, ist, dann hätte ich ein bisschen überlegt.
Das war spannend.
Ich finde die Alpensymphonie von der Wiener Philharmoniker, wo der Hans Gansch die Trompete Solo macht wie heißt der? Osawa. Das finde ich ziemlich scharf.
Ich glaube, das ist eine der meistgenanntesten Platten in dem Podcast. In 80 Folgen die und Miles Davis. Ist keine
Frage. Frag dich jetzt warum.
Ja,
aber ich vermute, du kennst es selber.
Ja, klar.
Aber das ist, ich habe es tatsächlich bei mir zu Hause. Ich habe so eine Musikanlage in der Küche und wenn ich koche dann, und ich bin allein zu Hause, dann also das kriegen die Nachbarn auch mit. Also die Nachbarn kennen es bestimmt auch, wo sie es so nie bewusst gehört haben. Aber das finde ich, find's ziemlich geil.
Okay, abschließend, private Wünsche hast du schon mal so jetzt ein bisschen ausgeführt. Wünsche für die Blazer-Szene.
Für die Bläserszene glaube ich, wäre es geil, wenn es ein bisschen momentan ist es so, dass es sammelt sie so am Woodstock und an wie heißt das in München?
Brasswiesen.
Das glaube ich gibt gerade irgendwie so Grund zur Annahme, dass das voll der Hype ist. Ich weiß nicht, ob der Hype gerade wirklich so groß ist, weil man aufgrund zwei so oder drei so Festivals, weil da die Leute so viel zusammenkommen. Ich würde es geil finden, wenn die Bläserszene noch ein bisschen mehr Einhalt hätte in den Schulen, wenn da ein bisschen mehr gemacht wäre. Wenn es Leute gäbe, das ist natürlich immer mit viel Aufwand verbunden, aber die wollen einfach von sich aus sagen, ich gehe jetzt da in die Schule und präsentiere es und mach das die Jungen schmackhaft. Ich glaube, dass man sich gerade momentan auf diesem Hype, der wo vielleicht ein bisschen hochgekocht wird, aber vielleicht gar nicht so hoch ist, wenn man sich da nicht so drauf ausruhen täte, sondern wenn man einfach ganz bewusst junge Leute ansprechen würde und sagen, hey, habt ihr es nicht Bock, dass da was macht und nicht. Und jetzt sich, also mir kommt vor, die Szene feiert sich gerade extrem selber, bloß weil es zwei so Festivals gibt, die wo ein bisschen groß sind. Und das glaube ich, war cool, wenn da vielleicht auch von der Politik ein bisschen mehr käme, dass das gefördert wird und dass das einfach gemacht wird. Weil ich glaube, dieser hochprognostizierte Hype ist gar nicht so, wie man es gerade meint.
Vielen Dank. Convenient Viva.
Danke.
Dankeschön. Vielen Dank.
Das war mir eine Ehre. Das war die Folge mit Corbinian Wieber. Nochmal ganz, ganz großen Dank an dich, Corby, dass du dir die Zeit auch am Festival genommen hast, mit mir abends zu sprechen. Und jetzt würde mich eure Meinung interessieren. Wie hat euch dieses Live-Format gefallen? Soll sowas öfters stattfinden, könntet ihr euch vorstellen, auch mal selber als Gast oder als Zuhörer dabei zu sein? Interessiert euch sowas tatsächlich live im Publikum mitzubekommen? Oder sagt ihr eher, ja, es langt auch, wenn du deinen normalen Podcast machst. Schreib mir gerne auf Instagram oder auch auf andyschreck@gmx.de. Ich würde mich sehr über Rückmeldungen freuen. Und wenn ihr noch mehr sehen und lesen wollt, dann lade ich euch einerseits auf Patreon ein. Da gibt es ganz viele Zusatzfolgen. Und dort werde ich auch die Vorläufer eines neuen Formats mal testen. Also wenn ihr daran Interesse habt, mitzuentscheiden, ob das dann auch irgendwann auf Sendung gehen soll, würde ich mich sehr freuen, euch da zu sehen. Und wenn ihr noch meinen Newsletter abonniert, würde ich mich auch noch sehr freuen. Der kommt einmal im Monat. Da findet ihr alle Infos über den Podcast, was hinten dran passiert, Überlegungen von mir, Buch-, Filmtipps und ganz, ganz viele andere Dinge. Alle Links findet ihr, wie gehabt, in den Shownotes. Ich bedanke mich für die Musik bei Dirk Mattes und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, euer Andi.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.